Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir widmen uns dem Thema Migration und Flucht. Wir sprechen mit Rachda Al-Kabalan. Sie ist von Syrien nach Österreich geflüchtet und engagiert sich mittlerweile in Bad Ischl selbst ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Thema des Gesprächs ist die aktuelle Situation geflüchteter Menschen im Ort, die zusehends schwieriger wird. Und wir bringen eine weitere Folge unserer Serie Netzpunkte, in der wir uns mit Medienbildung, Medienkompetenz, Medienreflexion und Medienmündigkeit beschäftigen. Dieses Mal mit Carla Stenitzer von der Radiofabrik und Christoph Keindl vom Wiener Bildungsserver. Herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Vor kurzem hat mich Rachda Al-Kabalan, die schon bei einigen FRS-Projekten teilgenommen hat, angesprochen und gesagt, dass sie gerne im Radio über die aktuelle Situation der Flüchtlinge sprechen würde. 2015, nach der großen Welle, hat es ja viel Hilfsbereitschaft gegeben, auch von Ehrenamtlichen, die die Integration von Asylwerbenden erleichtern konnten. Mittlerweile ist diese Hilfsbereitschaft doch etwas abgeebbt und das macht aktuell die Situation für Flüchtlinge schwerer, so Rachda Al-Kabalan. Sie ist selbst 2015 nach Österreich gekommen und hat mittlerweile sehr gut in Bad Ischl Fuß gefasst, hat viele soziale Kontakte geknüpft und engagiert sich ehrenamtlich stark in der Flüchtlingsbetreuung und auch für den Sozialmarkt. Das also der Anlass für folgendes Studiogespräch. Ja, ich begrüße Rachda Al-Kabalan bei uns wieder einmal im Studio. Schön, dass du uns wieder einmal besuchst. Wir kennen uns schon von Radioprojekten. Dankeschön für dein Kommen.
Guten Abend, danke auch.
Rachda, du bist ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung tätig. Du bist selbst 2015 hier nach Bad Ischl gekommen, aber engagierst dich bei der Flüchtlingsarbeit. Könntest du vorweg etwas erzählen, in welchen Bereichen hier du tätig bist?
Ich bin seit 2015 in Bad Ischl. Ich bin auch als Flüchtling gekommen. Und seit dieser Zeit arbeite ich ehrenamtliche Arbeit bei der Volkshilfe und auch beim Sozialzentrum seit 5 Jahren auch oder mehr. Seit 2015 ich habe getroffen mit vielen Flüchtlingen und jeder hat eine Geschichte, jeder braucht eine Hilfe. Deshalb mache ich das.
Das ist eine Motivation, dass du Menschen einfach helfen willst, weil du selbst die Situation auch kennst.
Ja, und ich finde, das ist auch eine große Hilfe, weil ich habe gelernt die deutsche Sprache. Ich spreche auch Englisch und meine Muttersprache natürlich Arabisch. Aber kommt hier die Flüchtlinge und die neue Generation, die schlechte Zeit in Syrien geboren auch, haben fast, ich glaube, 80% haben keine Schule. Und wirklich, das ist ganz schwierig, wenn jemand kommt nach Österreich, hat keine andere Sprache, kein Englisch, kein Deutsch. Das ist nicht einfach. Ich bemerke, dass zum Beispiel, wenn jemand kommt zu uns ins Sozialzentrum und verstehen nicht, was steht mit der Lebensmittel und was ist das und fragen über die ganzen Sachen dort. Deshalb versuche ich immer, die Leute zu helfen. Da gibt es viele Probleme, wirklich, mit der Flüchtlinge.
Wir sprechen ja heute über die Situation der Flüchtlinge, der geflüchteten Menschen in Bad Ischl, die du eben kennst, diese Situation. Hat es da einen speziellen Anlassfall gegeben oder ist es generell die Situation, weil du hast im Vorgespräch gesagt, dass es im Laufe der Jahre auch schwieriger geworden ist. Gab es auch Anlassfälle, warum du gesagt hast, du möchtest gerne über diese Situation der Flüchtlinge sprechen?
Ja, als ich nach Bad Ischl gekommen, wirklich war das ist ganz anderes, war besser, weil wir haben gewonnen, die ganze, die Flüchtlinge, größte Teil, Entschuldigung, von der Flüchtlinge in Sagerstein, in Bad Ischl. Und war das ist, wir haben sehr gut Kontakt mit Menschen, weil war immer Besuchen gekommen oder jeden Monat gibt es einen Café dort, Sprachcafé. Auch gibt es war freiwillige Arbeit manchmal mit der Gemeinde, aber in diese ein paar Jahre immer wenig, kein Besuch. Und das war auch mehr schlimm nach dieser Pandemie, weil die Leute haben auch große Probleme, haben Angst. Und war vor der Pandemie viele auch ehrenamtlich Lehrerinnen oder Lehrer kommen nach dieser die Wohnung. Jetzt gibt es niemand. Das große Problem in der Flüchtlingsleben hier ist die Langeweile, weil keine Arbeit, machen Deutschkurs, aber haben keinen Kontakt mit Menschen, versuchen ehrenamtliche Arbeit auch suchen, aber auch gibt es keine. Ich weiß es nicht, wieso. Ich weiß es nicht, ich versuche immer eine Idee finden, aber wir brauchen Hilfe auch.
Wenn du mit Flüchtlingen sprichst, was erzählen dir die Flüchtlinge über ihre Ziele, über ihre Wünsche, über ihre Bedürfnisse?
Ja, jeden Tag. Wir treffen fast, wirklich fast jeden Tag, weil das ist, wenn das Wetter auch schon. Und jeder hat einen Ziel, ein braucht eine Ausbildung machen, eine braucht eine Schule, eine sucht Arbeit. Aber gibt es immer einen, wie heißt das? Das ist eine Grenze. Dürfen das nicht ohne Aufenthaltserlaubnis. Zum Beispiel, ich habe getroffen mit einem Jungen, aber er ist Flüchtling, aber wohnt nicht in Bad Ischl, er wohnt in Linz und hat gesagt, jetzt seit ein paar Monaten sucht eine Schule, aber das auch dürfen das nicht, weil er muss die erste nur Deutschkurs besuchen, hat auch versucht, Arbeit zu haben, aber gibt es auch keine Arbeit. Und die anderen haben gute Chancen. Zum Beispiel jetzt, wir haben 4 Personen als Flüchtling, arbeitet bei Mackey, bei McDonald's. Aber McDonald's hat das selber Erlaubnis gebracht. Oder bei Medzauna auch, letzte Jahre auch war ein paar jung, haben gearbeitet dort. Auch in Sauna, letzte Jahre hat auch mit ein paar Flüchtlingen gearbeitet. Aber Sauna hat diese die Erlaubnis selber gebracht.
Ab wann dürfen Flüchtlinge in Österreich arbeiten, offiziell?
Nach der Aufenthaltserlaubnis. Aber das ist ganz schwierig, weil das ist, kommt immer nach langer Zeit. Zum Beispiel kommen die Flüchtlinge nach Österreich und warten ungefähr manchmal 1 Jahr, manchmal 12 Monate, 13 Monate, nur vor der Interview. Und nach der Interview kann auch, wartet auch 1 Jahr, ohne Arbeit, nur essen, schlafen. Und manchmal haben Deutschkurs, manchmal nicht.
Hörst du öfter den Wunsch auch von den Flüchtlingen, dass sie gerne arbeiten würden?
Ja, viel. Viel suchen Arbeit. Ich habe versucht mit vielen Betrieben, aber das ist nicht einfach, weil manchmal verstehen die System nicht, sagen nein, ohne Aufenthalt, das geht nicht, aber normal geht. Und viele Betriebe suchen jetzt Mitarbeiter, überall in Österreich, und wir haben viel 100 Flüchtlinge.
Rachter Al-Kabalan, ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung tätig und selbst 2015 von Syrien nach Bad Ischl gekommen. Rachter, wir haben gesprochen, dass die Möglichkeit zu arbeiten sehr wichtig wäre, um eine gute Integration auch zu gewährleisten. Der andere Aspekt ist auch der Spracherwerb, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie sieht es hier aus? Gibt es hier genügend Möglichkeiten für die Flüchtlinge, Deutsch zu erlernen? Oder bräuchte es hier auch mehr Menschen, die sich hier engagieren?
Das ist ein bisschen schwieriges Thema, weil die Flüchtlinge, ein Teil hat keine Schule, ein Teil hat bis der Mittelschule, ein Teil hat Matura. Und die Deutschkurs kommt von der ganzen Gruppe manchmal alle zusammen. Oder manchmal auch wenig Zeit, zum Beispiel zweimal in der Woche. Und die große Problem nicht mit der Deutschkurs, weil die Jungen besuchen diesen Kurs, aber haben keinen Kontakt mit den anderen, um diese Sprache zu benutzen. Das ist das Problem. Wir haben keine Arbeit, haben keinen Kontakt mit Menschen, nur sitzen zu Hause zum Beispiel oder auch in der Straße, aber haben keine Freundinnen, keine Bekannte. Und war froh, als ich nach Bad Ischl gekommen war, wirklich viele Leute macht das ehrenamtlich. Hat viele auch mit der Flüchtling sowie Workshop oder auch Deutschkurs machen zu Hause. Aber jetzt gibt es nicht mehr.
Es gibt ja so Projekte wie zum Beispiel Sprachcafés oder auch Kochkurse etc.
War, aber jetzt, es tut mir leid, jetzt gibt es nicht. War jede, ich glaube, war das ist der erste Donnerstag monatlich, aber jetzt gibt es nicht.
Wenn du zurückblickst auf die letzten Jahre, wie würdest du sagen, ist trotzdem die Integration von Flüchtlingen hier vor Ort gelungen? Ist es den Menschen, die hierher gekommen sind, die schon länger hier sind, ein paar Jahre, auch gut gelungen, hier Fuß zu fassen, hier ein Leben aufzubauen?
Ja, viele versuchen das machen. Auch ich habe viele Bekannte waren in Bad Ischl als Flüchtling und jetzt wohnen in Wien, haben eigene Projekt oder haben auch, das ist selbstständig auch gemacht. Viele wollen auch bleiben in Bad Ischl. Ich kenne viele Leute jetzt in Wien, waren in Bad Ischl und jetzt nach Wien gezogen und jetzt möchten zurück nach Bad Ischl.
Rachter, du hast berichtet vorher auch das vom Problem der Langeweile, wenn es nichts gibt, was man tun kann. Wie sieht etwa der Alltag von geflüchteten Menschen aus, die auf eine Information und Bescheide warten?
Das ist ganz schwierig, wirklich. Weil manchmal stehen die Leute auf früh und warten jeden Tag die Postauto. Und die Leute von der Post Bad Ischl, jetzt kennen die ganzen Flüchtlinge, ich glaube. Wirklich, ich habe das immer gesehen. Die Leute sitzen draußen und warten die Auto. Weil warten Bescheid, warten Interview. Das ist wirklich nicht einfach. Und sagen immer, wir haben keine Lösung. Wir warten. Und die ganze Tag nur spielen mit Handy oder essen und schlafen.
Es ist natürlich dann auch eine psychische Belastung.
Ja, richtig.
Wir hören oft von Islamismus und religiösem Radikalismus. Siehst du diese Problematik hier im Raum Bad Ischl auch?
Na, Gott sei Dank. In Bad Ischl, ich glaube nicht, ich habe nicht getroffen mit jemandem. Ich höre natürlich, gibt es freilich, überall, aber ich habe hier in Bad Ischl, ich habe nicht getroffen mit jemand oder auch habe ich nicht gehört. Vielleicht jemand hat viele Ideen, aber er kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht, aber Gott sei Dank bis jetzt das nicht passiert bei mir, weil ich habe auch manchmal Angst vor diesem Thema. Ja.
Welchen Eindruck hast du, wie die einheimische Bevölkerung hier mit den Flüchtlingen umgeht? Gibt es hast du erlebt oder hast du gehört, dass Flüchtlinge auch mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert worden sind?
Ja, manchmal, aber das ist ganz selten. Ganz selten. Das ist hier in Bad Ischl vielleicht, das war einmal, zweimal. Aber ich glaube, ich habe das gehört, aber ich habe das nicht gesehen, dass es war in Wien oder in Linz. Aber in Bad Ischl, ich habe das nicht wirklich nicht gehört. Das war einmal, aber das war kleine Geschichte.
Rachter Al-Kabalan, Könnten wir am Schluss vielleicht noch einmal zusammenfassen, was es aus deiner Sicht am wichtigsten bräuchte, um eine gute Integration von geflüchteten Menschen zu erreichen? Wir haben gehört, gute Sprachausbildung bzw. auch Üben von Sprache, die Möglichkeit zur Arbeit. Was sind sozusagen die wichtigsten Bereiche?
Ich finde, dass der Deutschkurs, das ist das wichtigste Thema. Aber wir brauchen auch ein bisschen neue Idee. Zum Beispiel Workshop, die Schule besuchen einmal, okay, eine Woche, oder kommt der Schüler auch zu diesem Heim. Auch finde ich ganz wichtig, wenn die Leute eine ehrenamtliche Arbeit haben. Ich habe das oft gehört. Viele sagen, wir können das ehrenamtlich machen, okay, ohne Geld, aber wir brauchen nur Kontakt mit Menschen. Gibt es viele Ideen? Und das ist die Erlaubnisarbeit auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Warum glaubst du, ist es dir so gut gelungen, hier so aktiv zu sein und dich so selbstbestimmt hier zu bewegen?
Das ist meine wichtige Thema, weil ich habe das auch in Syrien gemacht. Und wirklich, ich mache das von meinem Herz. Ich liebe meinen Kontakt mit Menschen, egal von wo kommt oder welche Sprache, welche Religion, egal für mich. Aber ich liebe meinen Kontakt mit Menschen. Ich möchte auch die Menschen auch helfen, weil habe ich auch gute Hilfe von diesen Menschen von Bad Ischl, als ich nach Österreich gekommen. Und ich finde, das ist gut, wenn jemand nimmt und geben auch. Kannst du nicht immer nur nehmen und nicht geben.
Rachta, möchtest du vielleicht noch einen Aufruf starten für Menschen, die sich, so wie du, auch dann ehrenamtlich wieder vermehrt in der Flüchtlingsarbeit engagieren?
Ja, ich hoffe wirklich, wenn jemand kann eine Hilfe machen, ich hoffe, das wirklich bringen oder wir brauchen Hilfe.
Wohin kann man sich wenden? Wo soll man sich melden?
Nein, von der Volkeshilfe, von der Integration, von der AMS, ich weiß es nicht, gibt es viel.
Rachta Al-Kabalan, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier und alles Gute für deine Arbeit.
Danke, ich danke dir auch. Dankeschön.
Über die aktuelle Situation geflüchteter Menschen in Bad Ischl hat Rachta Al-Kabalan gesprochen, eine bewundernswerte Frau. Wer mehr über sie und ihr Leben erfahren möchte, es gibt ein akustisches Porträt im Rahmen der Sendereihe Radio Libre Regional zum Nachhören auf unserer Homepage. Und wir setzen, wie angekündigt, unsere Sendereihe Netzpunkte fort, die sich mit Medienbildung und Medienkompetenz beschäftigt. Wie mächtig sind die Werkzeuge von Medien und wie können wir verantwortungsbewusst und gut informiert damit umgehen? Die Reihe Netzpunkte versucht ein paar Antworten auf diese Fragen zu finden und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Medienreflexion. Dieses Mal sprechen Carla Stenitzer von der Radiofabrik und Christoph Keindl vom Wiener Bildungsserver über Medienbildung und ihre Arbeit in der Vermittlung. Ein Beitrag von Magdalena Stammler.
Netzpunkte. Wege zur Medienmündigkeit.
Ein Themenschwerpunkt zu Medien- und Informationskompetenz im Freien Radio Salzkammergut.
Netzpunkte.
Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Medienbildung gehört sozusagen zum Kerngeschäft freier, nicht kommerzieller Medien, wie auch das Freie Radio Salzkammergut eines ist. Mit unterschiedlichen Zielgruppen werden Medienprodukte, in unserem Fall Radiosendungen, erarbeitet. Im Zuge dessen wird die eigene Mediennutzung hinterfragt und reflektiert. Die Auseinandersetzung mit Medien und deren Entstehung ist für alle Bevölkerungsgruppen wichtig, ob Volksschüler oder Seniorin. Natürlich spielen dabei auch Lehrerinnen und Lehrer und ihre Vermittlungsarbeit eine besondere Rolle. Wir haben zwei KollegInnen getroffen, die über langjährige Erfahrung im Medienbildungssektor verfügen, nämlich Christoph Keindl vom Wiener Bildungsserver und Carla Stenitzer von der Salzburger Radiofabrik bzw. dem freien Fernsehen FS1. Bei der Radiofabrik und FS1 ist Carla Stenitzer jeweils für den Ausbildungssektor zuständig und kann dementsprechend auf Erfahrungen in unterschiedlichsten Ausbildungssituationen zurückblicken. Sie erklärt, was sie in ihrer Vermittlungsarbeit als besonders wichtig empfindet.
Einerseits immer eigentlich oder fast immer die Niederschwelligkeit. Das fängt an bei Schulworkshops in der Volksschule zum Beispiel, wo sich dann Fragen stellen, wie kann ich denn da Themen wie, ja, zum Beispiel, wie stelle ich jemanden in Medien dar, was für einen Bias gibt es da, also wie verändert das etwas, wie ich meine Fragen stelle oder wen ich in eine Sendung einlade, was macht das mit dem Thema, wie vermittle ich das zum Beispiel in einer Volksschulklasse und ich brauche ganz andere Zugänge, wenn ich zum Beispiel mit Senioren und Seniorinnen arbeite. Und abseits von den Methoden stellt sich dann auch immer die Frage der Beispiele, weil aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass man durchaus öfters die Rückmeldung bekommt, gerade wenn es um Medienkompetenz geht oder um Datenschutz oder eben irgendwas, was da dranhängt, ne, das betrifft mich ja gar nicht oder das ist mir wurscht, ja, was hat das mit mir zu tun? Und da muss man dann immer an Beispielen andocken, wo man weiß, diese Beispiele kommen aus der Lebenswelt dieser Personen. Das heißt, man musste wirklich immer ganz, ganz praktisch andocken, was sie kennen, was sie gut kennen und da dann weitergehen, damit das auch nachvollziehbar wird, weil sonst sind es oft ganz ja, theoretische Konstrukte, mit denen man in der Praxis eigentlich nichts anfangen kann und eben deshalb auch nicht weiß, warum betrifft mich das eigentlich.
Der Wiener Bildungsserver unterstützt PädagogInnen bei der Förderung von Medienbildung, vom Kindergarten bis zur Matura, mit Fortbildungen, Projektideen, konkreten Unterlagen und Lehrmaterialien. Die Hauptzielgruppe des Wiener Bildungsservers sind also Lehrerinnen und Lehrer und ElementarpädagogInnen, die dann wiederum ihr Wissen und ihre Ideen in Sachen Medienreflexion an Kinder und Jugendliche weitergeben können. Christoph Keindl ist Historiker und Medienpädagoge beim Wiener Bildungsserver und erzählt.
Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Man hat eben oft im Pädagoginnenkollegium hat man einzelne Personen, die sich sehr gut im Medienbereich auskennen und die dann aber so ein bisschen Einzelkämpferinnen sind. Und ein großer Teil ist vielleicht ein bisschen vorsichtig und weiß noch nicht genau, was kann man machen. Und da versucht man eben, also wir versuchen einfach sehr viel Begeisterung zu wecken und Interesse zu wecken bei den Leuten. Und wir versuchen zu vermitteln, dass das, also Arbeit mit Medien, dass das kein zusätzlicher Job ist, was dann viele fürchten, sondern dass einen das unterstützen kann und dass das die Motivation der Schülerinnen fördern kann. Und dass einfach das sehr unterstützend sein kann in der eigenen Arbeit und keine Belastung. Das ist das Wichtigste. Genau, also lustvollen Umgang mit Medienlernen, eben auch mit praktischer Medienarbeit, also ganz viel eben Medien basteln, irgendwelche Medienprojekte machen, ob das jetzt Audioprojekte sind oder Zeitungsprojekte, Blog schreiben, es ist völlig wurscht. Aber einfach, wenn man die Kreativität wecken kann, dann kann man eben daneben sehr, sehr viele Kompetenzen auch stärken, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind.
Dabei sei es besonders wichtig, den PädagogInnen auch Unsicherheiten zu nehmen.
Also eben, wenn da ein bisschen Unsicherheit ist, wie gehe ich damit um, dann ist es wichtig, dass man das anspricht und eben auch, dass oft eben die Lehrpersonen nicht genau wissen, was die SchülerInnen eigentlich für Medienkonsum haben, was die für Plattformen nutzen, wie sie kommunizieren und so. Und das versucht man dann eben auch zu vermitteln, damit es Sicherheit gibt im Umgang, weil wenn man sich dann eben ein bisschen auskennt in der Sprache der Jugendlichen und im Mediengebrauch der Jugendlichen, dann ist man natürlich auch sicherer, wenn man dann selber die Medien verwendet. Und wir versuchen aber auch insofern Ängste zu nehmen, dass wir sagen, Lehrpersonen müssen nicht alles wissen in dem Bereich, sondern man kann auch durchaus die Jugendlichen selber als Expertinnen heranziehen. und dann selber einfach coachen im Bereich Medienkritik, sichere Mediennutzung, wo die Lehrpersonen einfach Kompetenz haben. Und wenn es dann darum geht, irgendwas praktisch zu machen oder auszuprobieren oder herumzuspielen, dann kann man durchaus das den Jugendlichen überlassen und sie dann nur anleiten. Und das versucht man eben so ein bisschen weiterzugeben.
Dass Kinder und Jugendliche sich sehr gut selbstständig und selbstermächtigt neues Wissen erarbeiten können, das ist auch für Carla Stenitzer klar. Was sind für Sie gelungene Strategien für die Vermittlung von Medienkompetenz?
Was ich sehr kritisch sehe, vielleicht fange ich damit an, in der Vermittlung sind Angebote, wo kritische Medienkompetenz immer mit so einem erhobenen Zeigefinger vermittelt wird, wo es vor allem um Dinge geht wie da musst du aufpassen und das darfst du nicht, weil ich finde, das schießt ein bisschen dran vorbei, weil eigentlich wollen wir Leute, die medienkompetent sind, die kreativ, verantwortungsbewusst und selbstreflektiert Medien gestalten. Das ist eigentlich unser Ziel. Und um dahin zu kommen, darf man diese Lust am Medienmachen nicht verderben. Und eigentlich am besten eignen sich einfache Konzepte, die es auch schon seit langem gibt, nämlich zum Beispiel eine Radiosendung zu machen. Und da in diesem Prozess diese Radiosendung zu gestalten, und das kann innerhalb von 4 Stunden funktionieren, das kann aber auch ausgedehnt werden auf ein ganzes Semester zum Beispiel mit Schulklassen, da dann immer wieder zu reflektieren in einzelnen Phasen, sich Dinge anzuhören, zu analysieren, wie kommt das bei uns an, warum eigentlich, oder ein Beispiel, was ich ganz gern mache eigentlich mit Volksschulklassen, wenn ich mit denen im Studio bin und wir probieren einmal aus, wie funktionieren denn eigentlich die Aufnahme, die Mikrofone und wie nehme ich im Studio auf. Und dann lasse ich sie zum Beispiel in der Volksschule ein kurzes Interview machen zum Lieblingsessen und zum Hassessen. Und bevor wir es uns anhören, stelle ich die beiden Antworten um. Das heißt, sobald ich auf Play drücke, ist dann da auf einmal der Satz, was ist denn dein Lieblingsessen? Und dann kommt dann meistens sowas wie Brokkoli und was ist dein Hassessen? Spaghetti und Schnitzel. Und dann werden die Kinder gleich einmal lauter und sagen, hey, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und das ist dann genau das, wo man ansetzen kann und sagen kann, naja, aber wir haben es doch gehört, oder? Ja, aber das habe ich nicht gesagt. Ja, was kann denn da passiert sein? Ja, du hast da irgendwas gemacht auf dem Bildschirm. Was habe ich denn da gemacht? Und dann reden wir eben drüber, wie man auch Audio manipulieren kann. Und das wirklich so, dass man es im Nachhinein dann auch nicht mehr hört. Und was da ganz wichtig ist, dann diese Reflexion, aber was macht das mit uns? Wie haben wir uns jetzt gefühlt dabei, wenn das auf einmal so gesagt wird, obwohl das nie so gesagt wurde in Wirklichkeit. Und da dann eben auch so die Ethik mit reinzubringen. Das heißt, zu wissen, wie mächtig sind die Werkzeuge, die wir haben, aber gleichzeitig auch, warum ist es ganz wichtig, sie verantwortungsvoll zu nutzen. Und das kann man eben so auf sehr spielerische und lustvolle Weise dann vermitteln. Und dann eben gerade, wenn dann die Radiosendung fertig entsteht und man hat das Ergebnis und man hat Themen, mit denen man sich beschäftigt, da passiert so viel eigentlich fast nebenbei, wo man dann erst später im Reflexionsprozess sich bewusst macht, was hat man jetzt eigentlich für Kompetenzen erlernt.
Dabei hebt Carla Stenitzer besonders die Rolle der freien Medien hervor.
Die freien Medien sind für mich da ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Ganzen. Das hat vor allem diesen Hintergrund, dass wir eben auch einerseits wirklich ein Medium sind. Das heißt, wir spielen nicht Radio, wir spielen nicht Fernsehen. Das ist nichts Abstraktes, sondern das ist unser Tagesgeschäft. Und da die Möglichkeit zu haben, kritisch in einem Medium zu arbeiten und das zu erlernen, das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das Zweite, was da ganz ausschlaggebend ist, ist auch diese Nichtkommerzialität, der wir uns ja verpflichtet haben, weil ich da noch einmal ganz andere Zugänge habe. Weil in dem Moment, wo ich eben nicht kommerziell bin, keine Werbung mache, kann ich viel kritischer hinschauen, was machen denn andere? Und dann gibt es Workshops zum Beispiel mit einer ersten Klasse Mittelschule, wo die Kids auf einmal bei dem, wir sind nicht kommerziell, auf einmal aufzeigen und fragen, ja, das heißt, ihr macht auch gar keine Werbung, nein, auch keine Schleichwerbung, nein, das ist auch verboten. Dann fragen die anderen, was ist denn Schleichwerbung? Dann ergibt sich daraus wieder ein Gespräch und dann fragt auf einmal wer, naja, und wie finanziert sie euch dann? Und das ist auch ein super Mittel, um da quasi ins Mediensystem einzusteigen. Aber um nochmal zurückzukommen, diese Nichtkommerzialität ist eben etwas, wo wir sehr kritisch auch hinschauen können bei anderen. Und ich glaube, das ist auch ausschlaggebend, wenn man kritische Medienkompetenz vermitteln möchte. Und das Dritte, warum ich uns als sehr wichtigen Player in dem Feld sehe, ist, dass wir wahnsinnig viel Erfahrung haben, wenn es um verschiedenste Zielgruppen geht. Vor allem auch um Minderheiten, um Personen, die eigentlich von diesen Bildungsangeboten ausgeschlossen sind oder auch Leute, die, ich sage jetzt mal, bildungsverdrossen sind, eigentlich sagen, Schule mag ich nicht, Bildung, aber im freien Radio kommen sie dann und nehmen das gar nicht so wahr. Also da passiert ganz viel informell. Das heißt, ich kann einfach Gruppen erreichen, die ich jetzt, sage, über formale Lehr-Lernangebote eigentlich nicht erreichen kann.
Je diverser Medienbildung in der Vermittlung ist, desto leichter können unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Nicht nur Radio- oder Fernsehproduktionen eignen sich dafür. Christoph Keindl vom Wiener Bildungsserver beschreibt, wie zum Beispiel Spielentwicklung auch in Sachen Medienbildung wirkt.
Wenn wir vorausschicken, dass Spiele einfach ein extrem wichtiges Medium sind, also zum einen sonst das wirtschaftlich erfolgreichste Unterhaltungsmedium im Moment, aber was noch wichtiger ist, dass fast alle Kinder und Jugendlichen irgendwelche Spiele spielen, und zwar unabhängig vom Geschlecht, also vielleicht ist vom Geschlecht her ein bisschen abhängig, welche Spiele man spielt, aber irgendwas spielt man auf jeden Fall. Und deswegen kann man Kinder relativ leicht für Spielentwicklung interessieren einfach. Das Problem, wenn ich Spiele als Lernmedium oder Lehrmedium heranziehe, ist immer der Transfer, dass ich die Spielinhalte irgendwie auf die Realität umlege. Und das ist oft ein großes Problem. Und das habe ich bei der Spielentwicklung nicht. Also ich kann grundsätzlich zu jedem Thema Spiel entwickeln. Und es gibt auch mittlerweile sehr viele Game Engines, also so einfach sozusagen das System, auf dem das Spiel dann aufgesetzt wird, die dann auch kostenlos sind, die man verwenden kann. Normalerweise fängt man bei der Entwicklung an, dass man Analogspiele entwickelt, das heißt ganz normal mit Papier und Spielfiguren und Würfeln. Und man kann auch dabei bleiben, also ich kann ganz einfach ein Brettspiel in der Klasse entwickeln zu einem Thema oder ich kann das dann versuchen ins Virtuelle, in ein Computerspiel zu übersetzen. Das Spannende bei der Spielentwicklung ist, dass das immer ein Gruppenprozess ist, das heißt, dass da immer mehrere Kinder und Jugendliche gemeinsam an einem Projekt arbeiten und ihre jeweiligen Talente da einbringen können. Also können welche entwickeln die Geschichte, manche schreiben die Texte, manche programmieren, andere machen die Grafik, nehmen Geräusche auf, machen Musik. Also es gibt da ganz, ganz viele Bereiche, wo man sich einbringen kann, ähnlich wie das auch bei Filmproduktion oder Radio der Fall ist. Und dadurch fühlen sich dann alle bestätigt und können wirklich das machen, was ihnen Spaß macht. Und trotzdem entsteht ein gemeinsames Projekt. Also es ist einfach super für Gruppenbildung, um sich einfach dann was Schönes gemeinsam dann aufzubauen, das man auch veröffentlichen kann und wo man dann stolz drauf sein kann.
Das war ein Einblick in die Vermittlungsarbeit in Sachen Medienbildung. Zu hören waren Carla Stenitzer, Ausbildungsleiterin bei der Salzburger Radiofabrik und beim Freien Fernsehen FS1, und Christoph Keindl, Medienpädagoge vom Wiener Bildungsserver. Netzpunkte. Wege zur Medienmündigkeit.
Ein Themenschwerpunkt zu Medien- und Informationskompetenz im Freien Radio Salzkammergut.
Netzpunkte.
Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Magdalena Stammler hat diese Ausgabe der Netzpunkte gestaltet. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall.
jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr.